Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau herzlich willkommen. Die Grenzen sollten offen bleiben. Das war eine Lehre nach den Erfahrungen des Frühjahrs. Superstaus, getrennte Familien und Paare, Menschen, die nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen kommen. All das sollte es nicht mehr geben. Doch seit gestern steht fest, mit der Einordnung von Tirol und von Tschechien als Mutationsgebiete sind die Grenzen zwar nicht dicht, aber die Einreise wird doch sehr stark erschwert. Wir berichten darüber und über die Debatte im Anschluss an die am Mittwoch beschlossenen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel will in Zukunft vor weiteren Öffnungen jeweils 2 Wochen die Inzidenzwerte abwarten. Das sagte sie heute im ZDF.
Jetzt haben wir die Mutation. Wir wissen nicht, wie sie wirkt. Deshalb müssen wir besonders aufmerksam sein. Aber es hängt jetzt von uns und klugen Öffnungsschritten ab, ob wir ohne eine groß ausgeprägte dritte Welle durch die Pandemie kommen oder ob wir zu unvorsichtig sind und dann doch vielleicht wieder steigende Fallzahlen haben, was ich vermeiden möchte.
Sie gehe außerdem davon aus, dass sich die Impfstofflage schon bald entspannen werde, sagte Merkel weiter. Die Impfstoffe bekommen in vielen Bundesländern offenbar derzeit auch Menschen, die gemäß Impfverordnung noch nicht an der Reihe wären. In mindestens 9 Bundesländern ist das der Fall. Wir berichten von der 1000. Sitzung des Bundesrats, außerdem über eine Einigung der Koalition beim Lieferkettengesetz. Und im 2. Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump können heute die Republikaner das Wort zur Verteidigung ergreifen. Zurück in die fossile Zukunft, das fragt unser Hintergrund ab 18.40 Uhr. Dort geht es dann um Deutschlands Importstrategie für Flüssigerdgas. Die Grenzen bleiben offen, so sagte es heute der Europaminister von Nordrhein-Westfalen, Stefan Holthoff-Pförtner von der CDU, und bezog sich damit auf die Grenzen seines Bundeslandes zu den Niederlanden und zu Belgien. Es wäre fatal, wenn sich in der Krise wieder alle in nationale Schneckenhäuser zurückzügen. Anders stellt sich die Lage an der bayerischen und sächsischen Außengrenze dar. Die Bundesregierung hat Tschechien und das österreichische Bundesland Tirol zu Mutationsgebieten des Virus erklärt. Ab Sonntag gelten damit, und das ausdrücklich auf Wunsch Sachsens und Bayerns, starke Einreisebeschränkungen. Darüber berichtet Theo Gers. Sein Beitrag beginnt aber mit der Aussicht auf Lockerungen im Inland.
Lockdown-Verlängerung mit der einen großen Ausnahme für Friseure. Das sorgt seit 2 Tagen für Frust und Proteste. Tatsächlich sind Lockerungen auch bei anderen Geschäften, Museen oder körpernahen Dienstleistungen sehr wohl möglich. Und zwar vor dem 7. März, bestätigt am Mittag Regierungssprecher Steffen Seibert. Wenn zuvor der 35er Inzidenzwert stabil und nachhaltig erreicht werde, was der Regierungssprecher ausdrücklich betont.
Also einmal die 35 erreicht zu haben, ist keine stabile oder nachhaltige Inzidenz. Da bräuchte es dann schon etwas mehr Beständigkeit bei dieser Zahl.
Steffen Seibert wirkt dabei aber eher wie jemand, der die gute Nachricht für Unternehmen eher unfreiwillig einräumt, als dass er sie proaktiv verkünden würde. Während also Innenöffnungen sich abzeichnen, kommt es außen, also an den Grenzen, zur Abschottung. Ab Sonntag 0 Uhr gelten Tschechien, die Slowakei und das Bundesland Tirol in Österreich als Mutationsgebiete. Das erlaubt scharfe Grenzkontrollen für Einreisende nach Deutschland. Und was die Ausnahmen betrifft, hofft die Regierung, sich dabei an Regelungen orientieren zu können, die es bereits für Einreisen aus anderen sogenannten Virusmutationsgebieten wie Portugal oder Großbritannien gibt. Von dort dürfen im Prinzip nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland sowie medizinisches Personal einreisen. Auch Lieferverkehre sollen weiterhin erlaubt sein, verbunden mit der Verpflichtung für Lastwagenfahrer, einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Auf solche Ausnahmen pochen auch die deutschen Spediteure, die gleich doppelt getroffen würden. Frachten etwa für die deutsche Autoindustrie dauern länger, noch größer aber ist ihre Abhängigkeit von ausländischen Fahrern. Sollten die ab Sonntag nicht mehr einreisen dürfen, gibt es ein massives Problem, warnt Dirk Engelhardt vom Güterverkehrsverband BGL.
Die Fahrer müssen, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland einreisen wollen, einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieser Test muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen. Und da haben wir schon das Problem, ich weiß nicht, ob die tschechischen Behörden das in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen können.
Engelhardt fordert deshalb, unverzüglich Testzentren an den Grenzen aufzubauen. Anderenfalls könnte die künstliche Verknappung bei den Fahrern dazu führen, dass hierzulande das ein oder andere Fließband bald stillsteht oder Supermarktregale leer bleiben. So wie im ersten Lockdown vor knapp einem Jahr.
Das war auch deswegen der Fall, weil zum Beispiel viele Fahrer in der ersten Welle nicht mehr in Deutschland zur Verfügung standen, sondern in ihren Heimatländern waren. Und wenn wir diese Verknappung jetzt wieder herbeiführen, sehe ich dieses Risiko, ja.
Aus Sicht der Spediteure wäre es deshalb am besten, die Fahrer von der Testpflicht auszunehmen. Schließlich sitzen die fast nur in ihren gut isolierten Fahrerhäusern, auch beim Be- und Entladen, sodass Kontakte zu anderen kaum stattfinden.
Berichtet Theo Gers. Der sogenannte Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Sonst gehen kaum Änderungen aus von der Bund-Länder-Schalte am vergangenen Mittwoch. Lediglich Grundschulen und Frisiersalons, dort gibt es Erleichterungen. Corona war heute auch ein Thema im Bundestag. Von dort berichtet Nadine Lindner.
Es war eine lebendige, aber erfreulich sachliche Debatte. Im Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz, den die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und SPD eingebracht hatten, geht es im Wesentlichen um drei Punkte. So werden grundsätzliche Impfziele festgelegt, zum Beispiel die Verminderung tödlicher Krankheitsverläufe und der Schutz von gefährdetem Pflegepersonal. Zweitens werden Sonderregelungen im Bereich Pflege verlängert. Und drittens soll die Feststellung der Lage von nationaler Tragweite auch über den 31. März hinaus festgestellt werden, dann im Drei-Monats-Rhythmus verlängert werden. Sie ist Grundlage für den Erlass von Rechtsverordnungen zum Gesundheitsschutz durch Regierungen in Bund und Ländern. Dazu Hilde Mattheis von den Sozialdemokraten.
Wir als Parlament haben hier heute den Auftrag, die pandemische Lage wieder weiter festzustellen und zu sagen, lasst uns noch 3 Monate alle Verordnungen, Rechtsverordnungen weiter gelten lassen und dann hier im Parlament wieder diskutieren, wie die Situation ist.
Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, dass es eine Überprüfung der Regelungen bis Ende des Jahres geben soll. Das müsste dann ein neu gewählter Bundestag übernehmen. Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion.
Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir diese rechtlichen Regelungen und ihre Wirkung insgesamt, die wir jetzt im Rahmen der Pandemie getroffen haben, analysieren und überprüfen lassen.
Die einstündige Debatte war geprägt von zahlreichen Zwischenfragen aus der Opposition, unter anderem zur Impfreihenfolge. Grundsätzlich forderten die Oppositionsvertreter mehr gesetzliche Regelungen für die Impfreihenfolge. Abgeordnete der Koalition warnten, dass man sich damit Flexibilität nehme. Cordula Schulz-Asche von den Grünen mit ihrer Kritik.
Wo ist die gesetzliche Grundlage für die Impfpriorisierung? Wie es der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und der Präsident des Sozialgerichts fordern.
Für die CSU verteidigte Georg Nüßlein den Kurs.
So wie Sie sich das vorstellen, nämlich in Klein-Klein das zu regeln, möglichst mit Bundestagsbeschluss, kommen wir am Schluss in ein Fahrwasser, das uns jede Flexibilität nimmt.
Eine positive Nachricht gab es beim Impfen immerhin. So haben 6 Wochen nach dem Impfstart fast die Hälfte der rund 800.000 Pflegeheimbewohner bereits die zweite Spritze erhalten. Zweites Thema in der Bundestagsdebatte blieben, wie schon gestern in der Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin, die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde von Mittwoch, die neben Öffnungen für Schulen und Friseure eine Fortsetzung des Lockdowns bis zum 7. März vorsehen. Kritik an den Ergebnissen gab es daran aus der Opposition. Für die FDP die gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus.
Sie haben diese Woche wieder einmal die Chance verpasst, den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmern, den Kulturschaffenden Planbarkeit und Perspektive zu verschaffen.
Zudem dürfe die 3-monatige Verlängerung der Pandemielage kein Blankoscheck sein, so Aschenberg-Dugnus. Für die AfD sprach Ulrich Oehme, der die Pandemiemaßnahmen grundsätzlich in Frage stellte.
Opfern wir das Wohl vieler für den Schutz weniger?
Achim Kessler von der Linksfraktion kündigte an, den Gesetzentwurf abzulehnen. Je länger die Pandemie dauere, desto mehr werde das Demokratieprinzip verletzt. Nach der ersten Lesung im Bundestag wurde das Gesetz zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU folgte der Debatte aufmerksam, griff aber nicht ein. Anstelle des Parlaments äußerte er sich in einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler.
Nadine Lindner mit der Debatte um das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag. Ein Thema dort, wie gehört die Impfstoffe? Derzeit noch ein sehr, sehr knappes Gut und deshalb ist klar geregelt, wer zuerst dran kommt. Aus einigen Bundesländern gab es in den vergangenen Tagen Berichte von Impfvordränglern. Diese Menschen, die Impfdosen erhalten, die, obwohl sie eigentlich noch nicht dran wären, die scheint es in fast allen Bundesländern zu geben, wie aus unterschiedlichen Gründen, wie Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die Regel gilt in allen Bundesländern. Über 80-Jährige und medizinisches Personal haben beim Impfen Priorität. Das regelt eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Die Deutsche Presseagentur fand im Rahmen einer umfassenden Recherche heraus, dass in mindestens 9 Bundesländern auch andere geimpft wurden: Kommunalpolitiker, Geistliche, Polizisten, Feuerwehrleute. Zur Begründung hieß es meistens, es seien Impfdosen übrig gewesen, Impftermine seien abgesagt worden und man habe den kostbaren Impfstoff nicht verschwenden wollen. Wie mit solchen übrig gebliebenen Impfdosen umgegangen werden soll, ist in der Verordnung des Gesundheitsministeriums nicht geregelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht das Dilemma. Man wolle nichts wegwerfen und sich doch auch an die Regeln halten.
Ich weiß von vielen Impfzentren und auch Ländern, die das auch für sich sozusagen sortiert haben, dass dann im Zweifel medizinisches Personal, das in der Klinik nebenan schnell sozusagen erreichbar ist, Sicherheitskräfte, Feuerwehrleute, diejenigen, die vielfach auch in der Priorisierungsgruppe 1 oder 2 dann selbst sind, dann geimpft werden. Und das macht ja auch unbedingt Sinn.
Wie in den Impfzentren der einzelnen Länder gehandelt wird, ist nicht einfach zu erfahren. Weder bei der Berliner Gesundheitssenatorin noch beim Gesundheitsministerium von Brandenburg waren Gesprächspartner zu diesem Thema erreichbar. Jens Spahn erklärte, man werde mit den Ländern darüber sprechen.
Oder ob man nicht es schafft, pro Impfzentrum da einfach auch in Rückkopplung auf Basis der Impfverordnung dieses Vorgehen, das ich gerade beschrieben habe, für sich zu definieren und festzulegen, wenn abends was über ist, fragen wir bei der Klinik nach oder haben schon mit der Klinik vorher geklärt, wer dann dran wäre oder bei den Feuerwehrleuten oder Polizisten im Einsatz, die eben auch schnell verfügbar sein müssen.
Mit dem Bundestag, so Spahn, wolle man prüfen, ob Sanktionen bei Verstößen gegen die Impfverordnung Sinn hätten. Ob zum Beispiel der parteilose Landrat des Saale-Kreises, Hartmut Handschack, mit Sanktionen belegt werden müsste, ist also völlig offen. Er hatte sich bereits im Dezember impfen lassen. Damals sei er anlässlich eines Beratungstermins in einer Klinik gewesen. Die Beschäftigten seien geimpft worden und auch er mit einer übrig gebliebenen Dosis. Ähnliche Fälle von Kommunalpolitikern aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen sind nun bekannt geworden. Impfen ließen sich unter anderem der Bürgermeister von Hennef, Mario Dahm, SPD, und der Bürgermeister von Wachtberg, Jörg Schmidt, CDU. Auch der katholische Bischof von Augsburg, Bertram Mayer, und sein Generalvikar Harald Heinrich bekamen die Covid-19-Impfung. Die offizielle Begründung, beide arbeiteten als Seelsorger in Seniorenheimen und seien daher als Personal einzustufen wie Altenpfleger. Im Bundestag kritisierte heute der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Thorsten Frey die verfrühten Impfungen und forderte Regeln für den Umgang mit übrig gebliebenen Dosen. Einen Missbrauch finde er in höchstem Maße unsolidarisch und maximal unklug, sagte Frey.
Sebastian Engelbrecht berichtet über verfrühte Impfungen und zum Thema hören Sie auch einen Kommentar von unserem Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, nach 19 Uhr hier im Deutschlandfunk. Es ist jetzt gleich 18.23 Uhr. Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltzerstörung, all das können wir durch Konsumentscheidungen befördern oder verhindern, sei es beim Kauf eines Autos, einer Jeans oder beim Kaffee. Mit dem Lieferketten-Schutzgesetz sollen Hersteller in die Pflicht genommen werden, für menschenwürdige und umweltgerechte Standards zu sorgen und auch zu haften, bei Herstellung und beim Transport. Die Union hat das Thema lange blockiert, jetzt scheint es doch noch eine Einigung zu geben, Volker Fintermer.
Von einem Durchbruch zur Stärkung der Menschenrechte spricht Arbeitsminister Hubertus Heil und auch Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, der lange an der Seite von Hubertus Heil für die Umsetzung gestritten hatte, ist es ein wichtiger Schritt für eine gerechtere Globalisierung, bei dem Deutschland mit diesem Gesetz ein klares Zeichen setzt.
Es hat sich nicht einer durchgesetzt, sondern wir gemeinsam gehen diesen Weg. Das Lieferkettengesetz kommt, ein Kompromiss, ja, aber ein wichtiger Schritt, den weitere folgen werden.
Zwar soll das Lieferkettengesetz ab dem Jahr 2023 vorerst nur für große Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten gelten, aber die werden ab diesem Zeitpunkt dazu verpflichtet, ihrer Verantwortung in den Liefer- und Wertschöpfungsketten umfassend nachzukommen. Also nicht nur das eigene Unternehmen, sondern auch die Geschäftsbeziehungen und Produktionsweisen der Zulieferer in den Blick zu nehmen, damit es da nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder starken Umweltbelastungen bei der Herstellung der Produkte kommt. Werden solche Missstände in der Lieferkette bekannt, dann müssen die Unternehmen für Abhilfe sorgen. Da soll Hubertus Heil zufolge ein abgestuftes Verfahren gelten.
Die höchsten Sorgfaltspflichten gelten für den eigenen Geschäftsbereich eines Unternehmens. Die zweite Stufe gilt für die direkten Zulieferer, mit denen man Vertragsbeziehungen hat. Und andersbezogen, also das heißt, wenn ein Unternehmen Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen, möglichen Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette dahinter hat, also bei mittelbaren Zulieferern, gilt auch eine Sorgfaltspflicht und die Notwendigkeit, sich um das Thema zu kümmern.
Daneben soll das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle als Aufsichtsbehörde gestärkt werden, um möglichen Defiziten nachzugehen, die mit Bußgeldern geahndet werden können. In schweren Fällen können Unternehmen zudem bis zu 3 Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Zwar dürfen künftig auch NGOs und Gewerkschaften Betroffene vor Gericht vertreten, was bislang nicht möglich war, aber auf der anderen Seite gibt es keine Änderungen bei der zivilrechtlichen Haftung der Unternehmen für ihre Lieferbeziehungen. Entschädigungsansprüche von Opfern von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden sind damit weitgehend ausgeschlossen. Darauf hatte nach dem erheblichen Druck seitens der Wirtschaftsverbände Peter Altmaier gedrängt, der zudem auch den Ausschluss kleiner und mittlerer Unternehmen durchgesetzt hat.
Und deshalb ist das Signal heute, dass mittelständische Unternehmen eben nicht, weder von Anfang an noch später in der nächsten Wahlperiode, unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen. Und ich wünsche mir, dass die Unternehmen, die erfasst werden, ihrerseits nicht ihre eigenen Pflichten versuchen, an andere, kleinere weiterzugeben.
Nach den großen Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten, wovon es über 600 in Deutschland gibt, sollen ab dem Jahr 2024 auch Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten einbezogen werden. Das wären dann nochmals knapp 2.900 Unternehmen in Deutschland. Während DGB-Chef Rainer Hoffmann die Reform als einen wichtigen Meilenstein begrüßte, sprach Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger von einer absehbar erheblichen Belastung für die Unternehmen und einem eigentlich überflüssigen Gesetz. Für die Umweltverbände ist es dagegen nicht mehr als ein Minimalkonsens, durch den sich für deutsche Firmen nur wenig ändern werde.
Über die Einigung beim Lieferkettenschutzgesetz der Koalition berichtete Volker Findhammer. Der kommende Beitrag beginnt mit einer kleinen Zeitreise. Wir reisen ins Jahr 1949. Zeitgleich mit dem Bundestag kam der Bundesrat damals zum ersten Mal zusammen in der frisch gekürten Bundeshauptstadt Bonn. Beim Bundesrat der Ländervertretung, die wird medial oft weniger beachtet als der Bundestag, dort gibt es keine Legislaturperioden und so werden die Sitzungen durchgezählt. Heute fand die 1000. Sitzung des Bundesrats statt, Panayotis Gavrilis.
Ich eröffne die erste Sitzung des Bundesrates der Bundesrepublik Deutschland.
Es ist der Hamburger Liberale Johannes Böll, der am 7. September 1949 als Alterspräsident wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die erste historische Sitzung des neuen Verfassungsorgans einleitet.
Die erste Sitzung soll unter den wundervollen Worten Schillers stehen: Das vollkommenste Kunstwerk ist der Bau der politischen Freiheit.
Die erste Sitzung dauert gerade einmal 40 Minuten. Heute, zur 1000. Sitzung, ist die DDR-Geschichte, der Bundesrat längst in Berlin und nicht mehr in Bonn und Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff ist aktuell Präsident des Bundesrates.
Ich eröffne die 1000. Sitzung des Bundesrates.
In der Vergangenheit war die Regierungskoalition im Bundestag oft Spiegelbild der Landesregierungen in den Bundesländern. Mittlerweile sieht das anders aus. Länderregierungen sind bunter geworden. Es gibt schwarz-gelbe, grün-schwarze, rot-rot-grüne, rot-schwarze Koalitionen, was die Arbeit im Bundesrat nicht immer einfacher macht, so Haseloff.
Länder dürfen im Bundesrat nur einheitlich abstimmen, ungeachtet ihrer oft vielfältigen Regierungskoalitionen. Das stellt uns alle oft vor Herausforderungen.
Anlässlich der 1000. Sitzung würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundesrat als, Zitat, ein Bollwerk unserer arbeitenden Demokratie. In seiner Ansprache ruft Steinmeier die Verantwortlichen auf, im Kampf gegen die Pandemie zusammenzuarbeiten.
Dabei zeigt uns die Krise die Stärken unseres Bundesstaates, aber sie legt auch Schwächen offen. Und am Ende geht es nicht nur um die Bewältigung einer Pandemie, es geht immer auch um die Zukunft der Demokratie. Unsere Demokratie ist nicht immun gegen Anfechtungen.
Steinmeier appelliert an die Länderchefinnen und Chefs, das Vertrauen der Menschen in den Staat nicht zu verspielen. Die 16 Bundesländer nehmen über den Bundesrat Einfluss auf die Gesetzgebung. Sie können zu Entwürfen der Regierung Stellung nehmen, eigene Initiativen starten und beraten über alle Gesetzesbeschlüsse des Bundestages und können diese auch stoppen. Kurzum, ohne den Bundesrat funktioniert Politik nicht. 40% aller eingebrachten Gesetze sind dabei zustimmungspflichtig. Bei diesen Gesetzen hat der Bundesrat ein Vetorecht. Wenn sich Bundestag und Bundesrat nicht einigen können, kann im Vermittlungsausschuss, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheim tagt, ein Kompromiss gefunden werden. Der Bundesrat sei durchaus ein Blockadeinstrument gewesen, sagt der Politikwissenschaftler Klaus Stüwe von der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Aber, so Stüwe,
die Vermittlungssuche, die Suche nach dem Kompromiss hat den Alltag im Bundesrat sehr viel stärker geprägt als der Streit und der Konflikt.
Der Politikwissenschaftler Stüwe betont die hohe Bedeutung des Bundesrates im föderalen System. Gerade während dieser Corona-Pandemie müsse der Bundesrat aber aufpassen, dass er nicht an Bedeutung verliere, so Stüwe im Deutschlandfunk.
Mein Eindruck ist, dass gerade jetzt in der Corona-Krise ein Verfassungsorgan wie der Bundesrat, obwohl er ständig sich zu Sondersitzungen treffen muss, völlig in den Hintergrund tritt gegenüber anderen Organen, die in der Verfassung gar nicht vorgesehen sind. Und dazu gehört insbesondere die Ministerpräsidentenkonferenz.
Viel Zeit zum Feiern der 1000. Bundesratssitzung gab es nicht. Es standen immerhin 80 Tagesordnungspunkte auf der Liste.
Berichtet aus Berlin Panayotis Gavridis. Und bei einem der 80 Tagesordnungspunkte im Bundesrat hat dort heute eine Mehrheit ein Gesetz des Bundestages abgelehnt. Für den staatlichen Zugriff auf persönliche Daten von Handy- und Internetnutzung wird es keine strengeren Regeln geben. Über das weitere Schicksal des Bundesdatenauskunftsgesetzes berichtet Johannes Kuhn.
Als Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff nach der Zustimmung für die Bestandsdatenauskunft fragt, sind nur wenige Hände zu sehen.
Das ist eine Minderheit, damit hat der Bundesrat dem Gesetz nicht zugestimmt.
Die Bestandsdatenauskunft regelt Abfragen von Geheimdiensten, aber auch von Behörden wie Bundeskriminalamt, Bundespolizei oder Zoll. Zum Beispiel, wann sie abfragen dürfen, wer sich hinter einer IP-Adresse verbirgt. Vergangenen Sommer hatte das Bundesverfassungsgericht das bisherige Gesetz kassiert und einer Neuauflage enge Grenzen gesetzt. Die Große Koalition passte das Gesetz entsprechend an. Allerdings waren viele Gesetzesteile umstritten, auch unter Fachleuten. Zum Beispiel müssten Anbieter wie WhatsApp oder eBay unter bestimmten Umständen Passwörter herausgeben. Ein Zugriff, der umstritten ist, zumal Passwörter in der Regel ohnehin verschlüsselt gespeichert werden. Die Opposition im Bundestag hatte das Gesetz heftig kritisiert und vor einer weiteren Schlappe in Karlsruhe gewarnt. Nun machten offenbar Linke, FDP und speziell Grüne ihre Zweifel auch dort geltend, wo sie an Landesregierungen beteiligt sind. Nach der Nichtannahme im Bundesrat signalisiert das Bundesinnenministerium, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Innenministeriumssprecher Steve Alter.
Nach allem, was wir im Moment beurteilen können oder was ich hier vorläufig mitteilen kann, wird es wohl darauf hinauslaufen müssen.
Durch die gescheiterte Bestandsdatenauskunft kann auch das sogenannte Gesetz gegen Hasskriminalität nicht in Kraft treten. Denn um anonyme strafbare Kommentare bei Facebook und Co. besser zu verfolgen, sollen Ermittler auf eben jene Bestandsdaten zurückgreifen. Alexander Trom, Unionsobmann im Innenausschuss, hätte deshalb gerne auf den Vermittlungsausschuss verzichtet.
Wenn die FDP und Grünen hier nochmals eine Gesprächsrunde drehen wollen, dann muss man immer verhandlungsbereit sein im Sinne der Sache. Nur klar ist auch, durch das Verhalten dieser beiden Parteien und ihrer Ländervertretungen im Bundesrat heute kann der effektive Kampf gegen Hass und Hetze im Internet nicht stattfinden.
Ähnlich kritisch äußern sich SPD-Innenpolitiker. Die Opposition im Bundestag begrüßt dagegen die Bundesratsentscheidung. Nun müsse im Vermittlungsausschuss nachgearbeitet werden, so der FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin. Er fordert,
dass bei Anfragen an Bestandsdaten vollständig dokumentiert wird und damit auch nachvollziehbar und überprüfbar wird, was da abgerufen wurde. Und außerdem haben wir auch immer kritisch gesehen die Abfragemöglichkeit für Passwörter.
Auch der Verband der Internetwirtschaft ECO begrüßt die Entscheidung des Bundesrats.
Vorerst keine Verschärfung im Umgang mit persönlichen Handy- und Internetnutzungsdaten. Der Bericht aus Berlin von Johannes Kuhn. In Myanmar klappern täglich Töpfe als Zeichen des Protests gegen den Militärputsch dort vor einigen Wochen. Der Putsch war Thema heute im UNO-Menschenrechtsrat. Vertreter vieler Länder und der Vereinten Nationen verurteilten das gewalttätige Vorgehen der Einsatzkräfte gegen Menschen, die gegen den Putsch in Myanmar protestieren. Der Bericht von Karl-Dietrich Meurer.
Mit Blick auf die, die in Myanmar gegen den Putsch auf die Straße gehen, sagte die stellvertretende UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Nada Al-Nashif, sie repräsentieren Myanmars Zukunft, eine Zukunft mit Gerechtigkeit, fair verteiltem Volksvermögen und harmonischen Beziehungen zwischen den Völkern und Gemeinschaften. In der überwiegend virtuell abgehaltenen Sondersitzung des Menschenrechtsrates sprach der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Myanmar, Thomas Andrews, von einer zunehmenden Zahl von Berichten und Fotobeweisen dafür, dass die Sicherheitskräfte des Landes scharfe Munition gegen die Demonstrierenden eingesetzt haben. Die Gewalt verstoße gegen internationales Recht. Thomas Andrews plädierte dafür, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Strafsanktionen erwägen sollte, sowie Waffenembargos und Reiseverbote. Der deutsche Botschafter in Genf, Michael Freiherr von Ungarn-Sternberg, verurteilte den Putsch und verlangte, sowie auch das UNO-Menschenrechtsbüro, eine Freilassung der Verhafteten. Zudem müssten alle für Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Anfang letzter Woche hatte in dem buddhistischen Vielvölkerstaat Myanmar das Militär die zivile Regierung unter Leitung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Hunderte, die dagegen demonstrierten, wurden festgenommen. Einige Menschen werden vermisst. Die Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrates wurde auf Antrag Großbritanniens und der EU einberufen.
Dietrich Karlmeurer. Der Bericht von Dietrich Karlmeurer war das aus der Schweiz. Und zum Ende der Sendung schalten wir in die USA. Im Senat läuft das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. In den vergangenen Tagen haben die Ankläger der Demokraten Videos gezeigt, teilweise von Aufzeichnungen von Sicherheitskameras, wie die Trump-Anhänger gewaltsam in das Kongressgebäude eindringen. Aufrufe sind zu hören vom Töten der dort tagenden Politiker. Es ist zu sehen, wie etwa Vizepräsident Mike Pence dem Mob wohl nur knapp entkommt. Heute hat die Verteidigung das Wort seit 18 Uhr unserer Zeit. Die Frage an unseren USA-Korrespondenten Thilo Kössler: Was ist die Strategie der republikanischen Verteidigung?
Ja, ist die Frage, ob sie überhaupt eine haben, Herr Brandau. Ihr Hauptargument, dass es von der Verfassung nicht gedeckt ist, ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten anzustrengen, der nicht mehr im Amt ist. Dieses Hauptargument ist mit der Abstimmung am Dienstag hinfällig geworden. Da hat ja eine Mehrheit gesagt, jawohl, es ist verfassungskonform. Das zweite Argument, darauf werden sich die Verteidiger jetzt stürzen, dass nämlich die Rede Trumps, die am 6. Januar die Masse aufgestachelt hat, das Kapitol zu stürmen, dass diese Rede vom Prinzip der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Da hat es schon energischen Widerspruch unter Hinweis auf Grundsatzurteile gegeben. Die Verteidiger verweisen darauf, dass Donald Trump an einer Stelle von friedlichem Marsch gesprochen hat. Sie haben 16 Stunden Zeit, die werden sie nicht brauchen. 3 oder 4 Stunden sind jetzt angesetzt, haben sie gesagt. Sie wollen sich auch gar nicht so sehr mit den inhaltlichen Vorwürfen beschäftigen. Sie sind offensichtlich besser vorbereitet als am Dienstag. Sie zeigen nun auch Videos. Also man wird abwarten, wie stichhaltig diese Argumentation sein wird.
Zum Auftakt des Verfahrens, da war ja eine notwendige Zweidrittelmehrheit für ein Impeachment überhaupt nicht in Sicht. Haben die bisherigen Verhandlungen aus Ihrer Einschätzung nach daran etwas geändert?
Ja, tatsächlich sind jetzt alle Augen auf die republikanischen Senatoren gerichtet. Das stimmt. Der Druck ist durch die starke Anklage gewachsen. Sie hat den Nachweis geführt. Sie haben es geschildert, dass der Sturm auf das Kapitol nicht spontan war. Selbst republikanische Senatoren haben von einer erdrückenden Beweislast gesprochen. Aber es sieht trotzdem nicht danach aus, dass sich neben den 6 Abweichlern in den Reihen der republikanischen Abweichler, in den Reihen der republikanischen Senatoren weitere 11 finden werden, die einem Impeachment zustimmen. 67 Stimmen werden für eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Aber es kann noch Überraschungen geben, Herr Brandau. Es gibt Spekulationen hinter den Kulissen, die vor allen Dingen Mitch McConnell betreffen, den ehemaligen Mehrheitsführer. Er hat sich, wie man weiß, von Trump losgesagt. Ein enger Mitarbeiter hat geschildert, wie erschüttert er über die Ereignisse und die schlüssige Darstellung der Demokraten war. Er macht sich Sorge über die Zukunft der Partei, er will sich vom Erbe Trumps befreien. Mit ihm könnten auch noch andere für das Impeachment stimmen. Allerdings, das ist mit hohem Risiko verbunden, abgestraft zu werden von der Basis. Deshalb macht eine zweite Spekulation die Runde, die sehr interessant ist. Es könnte passieren, dass Mitch McConnell und andere Republikaner gar nicht zur Abstimmung auftauchen. Damit würde sich das erforderliche Quorum der Zweidrittelmehrheit unter den anwesenden Senatoren, wie es ausdrücklich heißt, verändern. Dann wären nicht mehr 67 Stimmen erforderlich, sondern nur noch 56. Und das würde zusammen mit den 6 abtrünnigen Republikanern für ein Impeachment reichen. Aber das ist Spekulation.
Heute ist die Verteidigung dran. Wann ist mit einem Abschluss des Verfahrens zu rechnen?
Sie haben 16 Stunden Zeit, die Verteidiger, die werden Sie nicht füllen können. Es gibt dann mehrere Stunden Gelegenheit für die Senatoren, Fragen zu stellen an Anklage und Verteidigung. Das wird dann vermutlich morgen passieren und dann kommt die Abstimmung. Ja, es könnte sein, dass morgen Samstag bereits abgestimmt wird, aber vermutlich am Sonntag.
Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump in den USA geht weiter. Heute hatten die Republikaner haben das Wort zur Verteidigung. Das war unser USA-Korrespondent Thilo Kössler. Vielen Dank. Und das waren unsere Informationen am Abend an diesem Freitag. Am Mikrofon war heute Bastian Brandau. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.